Lieber Herr, wir merken immer wieder am Jahreswechsel, wie auch die Zeit unseres Lebens verfliegt. Und du hast doch unser Leben und unsere Zeit in deiner Hand. Wir wollen auch heute Abend wieder hören, was du für wichtig ansiehst. Wir haben so viel geredet, so viel gehört, so viel gelesen an diesem Tag. Und da soll uns dein Reden wichtig sein. Rede zu uns, wir wollen hören, was du uns zu sagen hast. Amen. Wir stehen im Epheserbrief jetzt bei Kapitel 4. Epheser 4, Vers 7 bis 16. Epheser 4, Vers 7 bis 16. Wir haben letztes Mal von der Einheit gesprochen, was Christen zusammenführt, was Christen verbindet. Und jetzt wird dieses Thema fortgeführt. Es geht also um die Gemeinde der Christusgläubigen. Der Brief ist an die Gemeinde von Ephesus gerichtet, die Gemeinde, in der Paulus ja die Not erlebt hat, dass die Bevölkerung sich gegen ihn wandte, weil sie Sorge hatten, ihr Einkommen durch diese Goldschmiedekunst werde geschädigt, und darum haben sie den Paulus angegriffen. In dieser Gemeinde ist also eine lebendige, aktive Gemeinde entstanden, und in dieser Stadt. Und Paulus hat nun dieser Gemeinde nochmal einiges wichtig gemacht. Und interessant ist doch in diesem ganzen Epheserbrief, wie er immer wieder auf das zurückkommt, wie Christus die Mitte ist. Der einzige Zugang. Nur von Jesus her kann man überhaupt zu Gott kommen und hat die Gaben Gottes. Und nun redet er heute über die Verschiedenartigkeit unserer Arten, unserer Typen. Wir haben schon letztes Mal davon gesprochen, dass wir ja nicht alle gleich sind. Das ist ein dummer Satz. Der ist irgendwo erfunden worden in der Französischen Revolution. Alle Menschen sind gleich. Ist doch nicht wahr. Es gibt große und kleine, dicke und dünne, junge und alte, ist nicht gleich. Männer und Frauen, sondern sie haben die gleichen Rechte. Muss ja immer unterscheiden, weil sonst kommt ein Quatsch raus. Jeder Mensch soll die gleiche Möglichkeit der Entfaltung haben, dann wird's richtig. Einem jeden aber von uns ist die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Darum heißt es, er ist aufgefahren zur Höhe und hat Gefangene mit sich geführt und den Menschen Gaben gegeben. Dass er aber aufgefahren ist, was heißt das anders? Dass er auch hinabgefahren ist in die Tiefen der Erde. Der hinabgefahren ist, das ist derselbe, der auch aufgefahren ist über alle Himmel, damit er alles erfülle. Und er hat einige als Apostel eingesetzt, einige als Propheten, einige als Evangelisten, einige als Hirten und Lehrer, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden, bis wir alle hingelangen zur Einheit des Glaubens und der Erkenntnis des Sohnes Gottes, zum vollendeten Mann, zum vollen Maß der Fülle Christi, damit wir nicht mehr unmündig seien und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Lasst uns aber wahrhaftig sein in der Liebe und wachsen in allen Stücken zu dem hin, der das Haupt ist, Christus, von dem aus der ganze Leib zusammengefügt ist und ein Glied am anderen hängt durch alle Gelenke, wodurch jedes Glied das andere unterstützt nach dem Maß seiner Kraft und macht, dass der Leib wächst und sich selbst auferbaut in der Liebe. Fangen wir mal mit der schwierigsten Stelle an. Manchmal verliert man die Lust beim Bibellesen, wenn irgend so ein Zitat kommt und man nicht richtig weiß, was der Paulus meint. Diese Verse 8 und Verse 9 bedeuten, wie es im Zusammenhang ganz klar hervor, die Erfüllung eines alttestamentlichen Psalmenwortes. Und was will das hier bedeuten? Da wird also gesagt, es gibt auch über uns gar keine noch so anders gestaltete Welt, die nicht Jesus mit seiner Herrschaft beherrscht. Er hat alle Bereiche durchdrungen. In der damaligen Welt gab es eine Vorstellung, dass da oben verschiedene Höhen, Sphären noch sind, in denen sich diese göttlichen Geister verbergen. Und Paulus sagt, nee, das ist alles von Christus in Besitz genommen. Und er nimmt dann auch das andere und sagt, unten in den Tiefen hat Jesus seine Herrschaft angetreten. Nun wird ja immer wieder behauptet, die Bibel hätte so ein Dreistockwerksdenken. Das ist ein Unsinn. Die Bibel hat überhaupt kein naturwissenschaftliches Bild von der Welt, sondern sie redet zu den Denkvorstellungen der damaligen Zeiten, sagt, wenn ihr euch vorstellt, da oben sei noch irgendwas, ist ganz egal, Christus hat es in Besitz genommen. Und wenn er meint, da gäbe es eine Unterwelt mit dunklen Mächten, Christus hat sie in Besitz genommen und er ist der Herr auch über die dunklen Mächte. Er hat alles in seiner Gewalt, oben und unten. Das ist von Paulus gar nicht wichtig, ob wir das uns so vorstellen, oben und unten. Auf jeden Fall, er hat überall seine Herrschaft ausgebreitet. Nun sagt Paulus, dieser mächtige Christus, von dem er ja schon im ersten Kapitel gesprochen hat, der herrscht in aller Gewalt, der hat seine Gaben verteilt, ganz verschieden. Und jeder von uns hat die Gabe der Gnade verschieden erhalten. Und das ist mal wichtig zu respektieren. Wir sind also ganz verschieden begabt. Warum nennt Paulus die Gabe nicht bloß so, wie wir sie aus dem Gleichnis kennen, mit den Talenten? Das ist doch auch bei uns im Sprachgebrauch schon eingebürgert. Der eine hat das Talent, der kann schön malen. Der andere hat das Talent, dass er gut reden kann. Und der dritte kann Musik machen, das ist ein Talent. Weil es ihm darum geht, dass alle Gaben, die Gott uns gibt, unverdiente Gaben sind, Gnadengaben, die sind gratis, unverdient uns gegeben. Die hat sich keiner erarbeitet, sondern die sind von Gott uns anvertraut worden. Dann so ein erschütterndes Erlebnis. Manchmal weiß man ja nicht, wer von uns zu den Predigthörern gehört, und jemand hat uns dann Adresse vermittelt und hat gebeten, man soll die Kassette dorthin schicken. Und das kam, dass es ein junger Mann ist, der Student in Hohenheim war und seit 10 Jahren gelähmt ist durch eine Hirnoperation, die misslungen ist. Und seit 3 Jahren kann er weder sehen, noch schreiben, noch reden. Und jetzt sitzt er da und irgendjemand hat es vermittelt. Ich habe gedacht, für die Leute ist das sicher ärgerlich. Jetzt bringt da einer die Kassetten ins Haus. Und die haben davon geschrieben, was es für sie bedeutet. Aber mir ist es bewusst geworden, warum hat Gott mir Gesundheit gegeben? Das ist ein junger Mann, der lebt so irgendwo in Württemberg in einem Ort. Verlassen, nur noch die Mutter betreut ihn. Da hat Gott mir Gaben gegeben. Jede Bewegung, die ich machen kann, ist ein unverdientes Gnadengeschenk. Jedes Durchatmen meiner Lunge ist ein Gnadengeschenk Gottes. Wir denken das gar nicht oft in der Natürlichkeit so richtig durch. Dass ich klar denken kann, dass ich meine Sinne, dass unsere Sinnen wir noch gebrauchen können. Lobe den Herrn all den Ehren, da steht so schön drin, dass wir das alles tun können. Aber es gibt dann auch noch die Gnadengaben, dass ich glauben darf, dass ich sein Wort verstehen darf, dass er mir etwas aufgeschlossen hat. Es ist schon schlimm mit den Christen, dass sie auch immer beim Bibellesen, den Hausbibelkreisen so gern problematisieren. Und dann reden sie alles über, was so schwierig ist. Es gibt manches in der Bibel, das werden wir nie verstehen. Ich weiß auch nicht, wie ich mir Gott vorstellen soll, Gott Vater. Brauche ich mir auch nicht vorstellen. Ich kann es nicht erklären. Es gibt viele Dinge, über die kann man diskutieren. Aber es bringt nichts. Sagen Sie doch immer wieder in den Hauskreisen, was Gott Ihnen aufgeschlossen hat. Wo Sie eine Erkenntnis haben. Wo er Ihnen eine Gabe gegeben hat. Aus der Fülle Gottes werden wir Menschen immer nur einen Bruchteil begreifen können. Aber das Interessante ist, welche Gabe hat er mir gegeben? Gerade im Hauskreis sollen doch die Gaben rauskommen. Dass einer sagt, das ist mir deutlich geworden. Ich freue mich so, dass am Sonntag auch im Gottesdienst Dr. Fehring, der jetzt eine Chefarztstelle in Bad Segeberg übernimmt, mal noch ein Wort sagt. Das ist einer jener Leute aus dem offenen Abend, der sich als Erwachsener, als Arzt hat taufen lassen und hat einiges mit Gott erlebt, auch jetzt, was er einfach der Gemeinde mitteilen sollte. Es ist oft so schade, wenn immer nur ich rede, wenn Gemeindeglieder auch mal was erzählen, was sie erfüllt und was sie entdeckt haben, wo Gott ihnen etwas geschenkt hat. Und wir dürfen uns mitfreuen. Er hat uns die Gnade gegeben nach dem Maß der Gabe Christi. Und das ist auch in der Erkenntnis sehr verschieden. Das Maß, wie viel da reingeht, so wie Sie das Mehl und den Grieß oder was abfüllen im Maßbecher, so hat Christus das Maß bestimmt. Und er gibt das, es ist wunderbar, wenn man dann einfach das erlebt, da gibt es Menschen, denen hat Jesus das Maß des Glaubens so voll gegeben. Die glauben mit einer großen Freude. Man darf auch darum bitten, Herr, gib mir mehr von deiner Gabe. Und das wird nun zusammengesehen mit 8 und 9. Christus hat darum die ganze Welt in Besitz genommen, damit wir von seinen Gaben nehmen. Das sind die ganz natürlichen Gaben und das sind die geistlichen Gaben und auch die Gaben der Weisheit und der Erkenntnis. Man braucht sich da gar nicht verstecken. Manchmal gibt es so Leute, die sagen, aber die Weisheit, doch. Denken Sie an den Daniel, wie der Daniel von Gott mit Weisheit beschenkt wurde. Wir dürften sogar noch weiser werden. Noch weiser. Wir haben nie genug. Die meisten Leute meinen, sie seien zu gescheit. Das ist immer schade. Man sollte immer meinen, ich weiß noch viel zu wenig. Ich möchte noch weiser werden. Aber ich möchte lernen. Ich möchte nicht meinen, mit dem, was ich habe, könnte ich schon alles beurteilen. Aber das ist 8 bis 9 gewesen und Vers 10. Er will alles in allen erfüllen. Und jetzt spricht Paulus über die Gaben. Liebe Freunde, heute ist das doch eine Diskussion in der Christenheit. Sie haben das auch schon oft gehört. Was sind die Gaben, die Gnadengaben? Und um die geht's hier. Was sind die Gnadengaben? Wir haben Gnadengaben aufgezählt im 1. Korinther 12. Schlagen Sie nochmal auf, wir hatten es doch vor einem Jahr in der Bibelstunde. 1. Korinther 12, Gnadengaben, Vers 4, es sind verschiedene Gaben, es ist ein Geist. Und die werden dann aufgezählt, Vers 8, von der Weisheit zu reden, einem anderen von der Erkenntnis, einem anderen gesund zu machen, einem anderen Wunder zu tun, einem anderen die prophetische Rede, das ist die treffende, ins Herz zielende Rede, einem anderen die Gabe, die Geister zu unterscheiden, einem anderen mancherlei Zungenrede, einem anderen die Gabe auszulegen. Das ist eine Liste von den Gnadengaben. Wir haben ja lang darüber gesprochen, es ist nicht zulässig, eine Gnadengabe herauszugreifen und zu sagen, wer die nicht hat, hat den Geist nicht. Römer 13 haben wir eine andere Zusammenstellung der Gaben. Wir können sie auch nochmal aufschlagen. Römer 13. Ja, wo ist es denn? Da kommen irgendwo auch nochmal die Gaben vor. Verzeihen Sie, jetzt habe ich... Danke, gut, ja richtig. Jawohl, sehr gut. Richtig, und da kommt es dann im Vers 6 und haben verschiedene Gaben nach der Gnade, die uns gegeben ist. Ist die prophetische Rede gegeben, ist die Lehre gegeben, ist die Ermahnung gegeben, steht jemand der Gemeinde vor, übt jemand die Barmherzigkeit. Wir sehen, in der Gemeinde von Korinth ist, wenn ich es recht sehe, das einzige Mal, wo Paulus auch die Gabe der Zungenrede hier hereinnimmt, bloß dass wir es auch richtig gewichten im biblischen Aussage. Hier im Epheserbrief spricht auch Paulus gar nicht von irgendwelchen besonderen Gaben, er spricht nur von Ämtern der Gemeinde. Und das ist doch auch interessant, nur dass wir sehen, das gibt es also auch in der Bibel, er spricht von Apostel und Propheten, von Evangelisten, Hirten und Lehrern. Er hat 5 Gnadengaben. Also ganz deutlich ist das, damit das nicht irgendwie auf diese Ämter eingeengt ist. Es gibt ganz verschiedene Gnadengaben. Die Frage ist, welche Gabe hat er Ihnen gegeben? Was ist Ihr Auftrag? Wenn Sie mich fragen, dann würde ich sagen, es gibt unendlich viele Gnadengaben. Das ist was ganz Wunderbares. Wenn einer mit seiner Liebenswürdigkeit auf Menschen zugehen kann. Das kann ein anderer einfach nicht. Bei denen ist alles verknotet. Oder wenn einer gerne Besuche machen kann und das auch wirklich so macht, dass eine Erquickung ist. Das sind alles Gnadengaben. Wenn einer so eine Art hat, Menschen aufzurichten und sie nicht zu verärgern. Lauter Gnadengaben. Wenn einer die Gabe hat, zu fotografieren, das kann man auch in den Dienst des Herrn stellen. Oder wenn einer die Gabe hat, Künstler zu sein. Oder etwas schön zu gestalten. Und wir leben doch in allem von diesen, die in aller Hilfsbereitschaft immer wieder Dienste tun. Und es wäre ganz furchtbar, wenn wir irgendwo meinen würden, ein Dienst sei weniger als der andere. Nur weil er vielleicht nicht so aussieht wie der andere. Sondern das sind alles Gnadengaben, wo ich Gott damit diene. Und ich habe es ja immer wieder auch Ihnen deutlich gesagt, dass die oft verborgenen Dienste in der Gemeinde die wichtigsten sind und wo am meisten geschieht und auch am meisten Frucht dabei sichtbar wird. Ich bin auch dankbar für all die, die mit ihren Stimmen im Chor dienen. Und es gibt so unendlich viele, viele Dienste. Wenn unsere Frau Link jetzt so arg in die Bresche springt mit dem Reinigen, was das ist, das kann man überhaupt nicht sagen, und sie tut ja das meiste freiwillig und umsonst. In einem Winter, wo die 800 Leute sonntags das ins Haus schleppen, hier war eine Versammlung am Sonntagmittag mit bald 300 Leuten und alles ist wieder geputzt. Das sind alles Dienste, das könnte doch der ganze Dienst nicht laufen, dem Herrn zu dienen. Es wird einmal in der Ewigkeit sichtbar werden, was der Herr gewirkt hat, durch die stillen Dienste. Was Leute in Missionswerken, an verborgenen Stellen arbeiten, die nur da sind, und die Buchhaltung in Ordnung bringen und die Sendungen machen und irgendwo in der Stille, was die Geber tun, alles mit den Gaben. Alles Gaben Christi. Und dass Leute sagen, das hat mir der Herr gegeben, ich will mit diesen Gaben wuchern. Es wäre sicher verfehlt, wir würden die Gaben nur so verstehen, als ob wir für uns da irgendein Feuerwerk abziehen wollen. So wollen wir uns dem Herrn wieder darbringen als Opfer. Aber jetzt gehen wir mal zu diesen 5 Ämtern, die Paulus herausgegriffen hat. Ich will nochmals darauf hinweisen, also nicht beschränkt auf diese 5, aber die 5 sind trotzdem interessant. Apostel. Ja. Jetzt können wir ja schließen, dann gibt es die heute auch noch. Nein, das Apostelamt in seiner Autorität kann es nicht mehr geben, weil die Gemeinde gebaut ist auf den Grund der Apostel. Das waren die Zeugen der Auferstehung. Zu des Paulus Zeiten sagt er, das ist mein Amt, meine Gnadengabe. Aber das Apostelamt ist nie fortgesetzt worden, weil ein Apostel nicht nachgewählt werden kann. Sie werden zwar in einer größeren Fülle, auch im Neuen Testament, schon bezeichnet, in dem doppelten Sinn, es gibt eben Wortüberschneidungen, so wie wir sagen, der Herr, das ist der, wo ein Herrenanzug trägt, und der Herr, das kann auch Christus meinen. So gibt es schon im Neuen Testament für Apostel eine Doppelbedeutung, der Einmalige im engsten Kreis des Apostels und zum anderen, das heißt Apostolein im Griechischen, senden, der Gesandte Gottes, der hingeht, der Missionar. Also die Autorität des Apostelamtes, die kann nicht ersetzt werden, weil wir auf dem Grund von Petrus, Johannes und Paulus unsere Gemeinde bauen. Und es kann nicht heute ein neuer Apostel kommen, der uns eine zusätzliche Sache bringt. Auf der Königstraße kam auch ein junger Mann und sagte, Sie brauchen noch das Thomas-Evangelium, hat er mir gesagt. In dem Thomas-Evangelium, das sei bis zum Jahr 1870 verschollen und das sei also rausgekommen, dass Jesus ein Hindu war. Also es gibt ja immer wieder neue Leute, die irgendeine Lehre bringen und sagen, wenn du das hast, hast du erst die Wahrheit, das Buch Mormon, das man hinten dran klebt oder so. Sondern uns geht es darum, dass wir auf dem Grund der Apostel stehen bleiben. So ist das biblische Zeugnis, sodass wir also von diesem Amt nur noch das haben. Es gibt Leute, das sind die Gesandten. Das berührt sich dann mit den Evangelisten. Die Gesandten und die Evangelisten. Wir beobachten nämlich etwas Interessantes, dass der Apostel Paulus sehr schnell weitergezogen ist, wenn er Gemeinden gegründet hat. Ich kann es jetzt nicht sicher sagen, ich habe es nie genau nachgerechnet, aber man kann es natürlich nachrechnen. Ich meine, die längste Dauer, wo Paulus in einer Gemeinde blieb, war höchstens ein Jahr und anderthalb Jahre vielleicht. Vielleicht ist er schon hochgegriffen. Er blieb meist viel kürzer. Der Paulus hat kurz evangelisiert und hat die Gemeinde dann anderen überlassen. Und jetzt müssen Sie auf einmal darauf achten, weil offenbar die beiden Gaben, und darum sage ich das so ausführlich, sich nicht entsprechen. Also wenn heute einer die Gabe der evangelistischen Rede hat, dann hat er meist nicht die Gabe, Hirte zu sein. Das ist ein Pech.
Und jetzt ist natürlich blöd, wenn Sie sagen, schade, das macht er nicht. Also wir müssen immer sehen, die Gaben sind gleichzeitig auch die Begrenzungen. Und ein Hirte, ein Hirtenlehrer, ich würde das ein bisschen gern zusammen sehen, den Lehrer und den Hirten, das sind also ganz andere Personen, die in der Gabe nicht so wie ein Evangelist so aufreißen und so die Leute auch in Bewegung bringen, sondern das sind die Leute, die wieder sehr viel geduldiger Zusammenhänge erklären, die also auch seelsorgerlich viel mehr Zeit haben und so weiter. Das sind ganz andere Gaben, die man hat. Und die kommen nicht einfach zur Deckung. Und jetzt ist das immer natürlich schade, dass man auch nie das ganze Feld abdecken kann. Das wäre ja einfach dann auch unmöglich. Das müssen dann eben andere ergänzen. Und dann müssen andere in diese Lücke treten, weil sie sagen, dieses Amt oder diese Gabe hat dir Gott nicht gegeben. Und die Gemeinde muss eine Vielfalt von Ämtern haben. Ich war immer so dankbar, wenn der Gerhard Ellermann auch hier als Hirtenlehrer eingesprungen ist. Also das im Bild des Hirten Stehende ist immer so schön und auch im Lehrhaften ist etwas Schönes, weil das eine ganz andere Art des Dienstes voraussetzt. Und wir haben im Neuen Testament zum Beispiel einen Mann, der den Paulus sehr gut ergänzt hat in diesem Dienst, das war der Apollos. Der Apollos scheint einer dieser Hirtenlehrer gewesen zu sein. Kaum war die Gemeinde evangelisiert, dann kam der Apollos und hat die Gemeinde auf dem Grund des verkündigten Evangeliums weitergebaut. Er hat die Dienste eingesetzt und hat das organisiert. Und es ist ja auch hier immer wieder so in der Gemeinde, dass ich oft auch im Kirchengemeinderat gesagt habe, mein Wunschtraum wäre es eigentlich, wir hätten hier in der Gemeinde noch so einen, was die Schweizer Gemeinden haben, so einen Kirchenpräsidenten, einen, der das einfach so viele Dinge, die ich verkündige gerne und tue dort meinen Dienst, aber der gewisse Dinge in der Organisation noch tut, der auch das viel besser kann, die einzelnen Dienste verteilen und die Termine bewachen und so weiter, der nicht so sprunghaft ist oder so. Das sind ja alles Dinge, die Gott gibt auf der einen Seite und man soll dann immer die Vielfalt beachten. Es ist immer ungut, wenn wir ein Gemeindesystem haben, wo alles auf eine Person zuläuft. Das kann ja gar nicht gut sein und entspricht nie dem neutestamentlichen Bild. Es sollte so sein, dass wir sagen, was kommt hier, wird durch den abgedeckt und was müssen wir dann durch andere Ämter ergänzen und wie müssen wir die Verantwortung verlagern, damit wirklich all die Gaben der Gemeinde zur Entfaltung kommen. Wichtig ist, dass Paulus die Ämter unterscheidet und sie nebeneinander hinstellt. Und ich finde das heute Abend sehr befreiend und sehr wichtig auch für uns, dass wir hier das sehen, dass etwa die evangelistische Rede etwas anderes ist. Ein John Stott, der auf dem Killesberg gesprochen hat, das ist ein typischer Hirtenlehrer. Das ist kein Evangelist. Aber der Anton Schulte ist ein typischer Evangelist. Und wer Wilhelm Busch gekannt hat, der so Menschen ansprechen konnte, auch wenn man heute Jesus unser Schicksal liest, weiß das. Aber es war oft furchtbar, wie die Menschen in seiner Nähe gelitten haben und wie wenig Geduld er mit Menschen hatte. Das liegt eben darin, dass Gott die eine Gabe gibt und die andere Gabe nicht mitgibt. Es wäre auch unsinnig, wenn er einem alle Gaben geben würde. Dann wären wir nicht auf die Zusammenarbeit angewiesen. Und das gibt es überhaupt nie. Wir müssen nur sehen, wie wir die Vielfalt der göttlichen Gaben zusammenbringen. Der Hirte ist im Bild eigentlich klar, der Lehrer ist auch klar. Der Prophet gehört natürlich zu beiden hin. Der Prophet ist nicht der, der Neues ankündigt. Das war noch so, bis das Neue Testament geschrieben war. Aber nachdem das geschrieben ist, gibt es keine neuen Offenbarungen über die Schrift hinaus. Das wäre ein Widersinn in sich. Kann ja gar nicht sein, nach dem, was die Schrift selber sagt. Also sind die Propheten immer noch nur die, die wieder dieses Wort ins Bewusstsein rufen und die das Wort so aktualisieren, dass es in die Zeit hinein spricht. Aber all diese Ämter sollen dazu zusammenwirken, damit die Heiligen zugerüstet werden zum Werk des Dienstes. Die Heiligen, das sind die Gläubigen. Also ist das Ganze, so was wir tun sollen, sollte ein Trainerdienst sein. Wir sollten mithelfen, dass ihre Gaben zur Entfaltung kommen, dass sie besser ihre heimlichen Gaben entdecken und zur Entfaltung bringen. Schade. Das ist einfach immer ein Stück, wo ich auch merkwürdig unbegabt dazu bin. Und ich hoffe, dass manche dann in dieser Stelle weiterwirken. Und ich freue mich immer so, was in Hauskreisen geschieht. Denn das ist eigentlich etwas, was so gerne in einer Predigtgemeinde brach liegt. Da sind Leute, wir hören da ganz gerne mal zu. Aber es soll doch so sein, dass die vielen Gaben auch der Predigthörer jetzt zur Entfaltung kommen und in der Vielfalt sich auswirken können. damit die Heiligen zugerüstet werden zum Dienst. Ohne diese Entfaltung der vielen Gaben bleibt die Gemeinde arm. Dadurch soll der Leib Christi erbaut werden. Der Leib Christi wird erst dort wirksam werden, wo all die verschiedenen Kräfte zusammenwirken und ein ganzer Organismus einer Gemeinde zur Entfaltung und zur Tätigkeit kommt. Es gibt auch das schöne Beispiel, wie in Amerika ein Farmer nach Öl gebohrt hat. Und da kam eine Ölfirma, hat auf seinem Farmgelände gebohrt, da hat er es irgendwie mal vor Jahren gekauft um ein billiges Geld und jetzt plötzlich war er über Nacht zum Millionär geworden, weil man auf seinem Feld Öl gefunden hat. Und genauso geht's uns doch, wenn wir entdecken, welche Gaben Gott uns gegeben hat. Wenn da eine Quelle ist, durch die wir gestärkt werden, es kommt doch nicht von uns. Was einer gibt, kann er doch gar nicht aus sich selber herausschöpfen. Es ist doch alles nur von Gott ihm anvertraut. Deshalb ist auch kein Stolz möglich und eine Einbildung. Das sind alles Gaben, die Gott schenkt. Aber ein Schatz, eine Kraftquelle, die da sprießt und die muss man entdecken. Ganz ähnlich steht es im 1. Petrusbrief, Kapitel 4, Vers 10. Dienet einander an jeder mit der Gabe, die er empfangen hat, als die guten Haushalter der mancherlei Gnade Gottes. Haushalter gibt leider im Deutschen kein gutes Wort, im Englischen ist das viel besser. Die Engländer haben das zum Hauptbegriff gemacht, besonders die Amerikaner. Das hört man praktisch am ersten Abend, wenn sie in einer amerikanischen Gemeinde sind. Die gebrauchen nämlich das Wort vom Steward. Das ist der Haushalter. Der Steward. Das ist der, der im Flugzeug dafür sorgt, dass alle Leute gut verpflegt werden. Und er darf nicht seinen Schrank zumachen, sondern der sagt, wünschen Sie noch was. Ich habe noch was und Sie kriegen was und wenn Sie Hunger haben, hole ich Ihnen noch mal was. Der versorgt seine Leute und die nennen das die Stewardship, die Haushalterschaft. Und sie sagen, wie gehst du eigentlich mit deinen Gaben um? Was hat dir Gott anvertraut? Und die musst doch du zur Wirkung und zur Entfaltung bringen. Und da liegt ein ganz, ganz schlimmes Versäumnis, auch in unserer Gemeinde. Durch meine vielleicht fehlenden Gaben oder durch meine Ungeschicklichkeit, aber ich möchte Sie auch heute ermutigen, seien Sie nicht ein Christ, der sich bedienen lässt, sondern fragen Sie darüber, Gott, was er will mit Ihren Gaben und wie können die sich entfalten. Ich möchte auch immer wieder Mut machen, dass wir sonntags, etwa während des zweiten Gottesdienstes, Seminare anbieten zur Entfaltung der Gaben. Nicht bloß zur Frage für die Verheirateten, Eheseminare und Erziehungssachen, das ist auch ein Teil. Aber wie kann ich heute leben als Christ im Beruf und wie kann ich heute dienen mit meinen Möglichkeiten und wie kommen die Gaben zur Wirkung? Wie kann man im Alter Gott dienen? Ich darf doch nicht einfach sagen, jetzt bin ich alt oder so, sondern Gott gibt mir doch Gaben, wie kriege ich die noch richtig so zum Einsatz, dass sie wirken können? Ich will sie doch nicht verkümmern lassen. Nun sagt doch, das alles soll dazu dienen, dass wir hingelangen zur Einheit des Glaubens. Das ist ein Ziel, das er erst einmal erfüllen wird in der Ewigkeit. Leider haben wir in dieser Welt nie eine vollkommene Einheit. Es hat mich immer abgestoßen, die Bilder, wie am 1. Mai in Ost-Berlin die Massen marschiert sind oder in Moskau auf dem Roten Platz. Es wäre schrecklich, wenn das die christliche Einheit wäre. Alle marschieren auf ein Kommando. Das kriegt der Antichrist vielleicht noch mal hin, aber da wollen wir nicht dabei mitmarschieren. In dieser äußeren Einheit, sondern in der Einheit des Glaubens und in der Erkenntnis seines Sohnes. Es ist so schön, wenn man heute schon spüren darf, wir sind eins in der Liebe zu Jesus, wir sind eins im Glauben an ihn. Vielleicht ist der andere in einer ganz anderen Kirche. Aber wir sind eins. Und einmal in der Ewigkeit werden wir vor seinem Throne stehen und ihm die Lieder singen. Und dann wird keine Trennung mehr sein. Aber ich will in dieser Welt schon etwas darstellen vom vollendeten Mann, vom reifen Mann. Das meint doch vom Erwachsensein. Und das heißt, wenn all die verschiedenen Gaben hier schon da sind. Es ist schon etwas Schönes, wenn man sieht, wie in einer Gemeinde auch die Erkenntnis da ist und die Liebe. Und merken Sie jetzt plötzlich, wie heute die Betonung von einigen speziellen Gaben irgendwie gar nicht richtig ist. Und das geht's gar nicht. Das ist, ich meine, immer wieder ein Irrweg. Weil die Vielfalt der Gaben, die alle mithelfen, damit die anderen umso mehr sich entfalten können. Wir müssen aufpassen, dass wir nicht durch unsere Gaben gerade die anderen behindern in ihrer Entfaltung. Ich habe das immer an meinem Vater bewundert, wie er gerne sein Staatsamt versehen hat, einfach in der Verwaltung zu arbeiten oder auch nach dem Krieg sich ins Parlament wählen zu lassen. Ich will Abgeordneter sein. Eine ganz große Freude, dass der Leiter der Theologischen Schule ausgerechnet von Medellin, der Dr. Ortiz, in das kolumbianische Parlament gewählt wurde, das eine Riesenübermacht der Guerilla und der Linken hat. Was das ist, wenn so ein evangelistisch gesonnener Mann, ein Theologe, da plötzlich im Parlament drin ist, das Vertrauen der Bevölkerung von Medellin kriegt. Und möge ihm das gelingen, dass er dort, stand Idea, dass er dort einfach wirken kann, ein Zeugnis sein kann. Und nicht indem er fromme Sprüche erzählt im Parlament, das ist nicht der Platz im Bundestag, sondern in einer Sachlichkeit auch die Nöte des Landes anspricht durch die Weisheit, die Gott ihm gibt. Das ist immer wieder schön. Wir wollen bloß keine politisierende Predigt auf der Kanzel, aber dass Leute, die sich dazu berufen fühlen und die Gaben haben, dort zu wirken, hingehen und dieses Amt wahrnehmen. Und so gibt es viele, viele Ämter. Auch die ganzen Ämter, die wir haben, sie dürfen das nicht gering achten sein. Aber was ist das bei mir? Ich bin da Kaufmann oder ich bin in einer Verwaltung. Sagen Sie das nicht. Das sind viele Gelegenheiten, wo Gott Ihnen das zeigt. Und dann gehen Sie mit seiner Schöpfung um. Und Sie wirken dort an Menschen. Und das hat eine ganz große Bedeutung. Also, das ist die volle Entfaltung der Reife des Leibes Christi, die Vielfalt der Gemeinde in ihren ganzen verschiedenen Ausprägungen. Damit wir nicht mehr unmündig sein und uns von jedem Wind einer Lehre bewegen und umhertreiben lassen, durch trügerisches Spiel der Menschen, mit dem sie uns arglistig verführen. Also das muss auch in der ersten Gemeinde eine Not gewesen sein, dass die Leute auf jede neue Nachricht und Lehre, die da einer verkündigt hat, hereingefallen sind. Es gab ja auch noch nicht das geschriebene Neue Testament und dann war das gar kein Wunder, kaum war so ein neuer Evangelist aufgetaucht. Paulus hat ja mit vielen von ihnen sich auseinandergesetzt, weil sie offenbar alle auch die Autorität des Paulus untergraben wollten und alle mehr Schauspieler waren, die immer bloß so Luft die Busse machen. Und der Paulus sagt, nicht in der äußeren Erscheinung liegt das, sondern in der Wirkung des Geistes, die im Verborgenen zielt. Und das ist schön, wenn eine Gemeinde auch diese Reife hat, dass sie untereinander sich aussprechen und sagen, wie beurteilen wir die Dinge, wie siehst du die Dinge an, wie verhalten wir uns da richtig. Und wir wollen nicht abhängig sein von irgendwelchen Modemeinungen und von irgendwelchen augenblicklichen Themen. Ist vielleicht doch auch mal der Platz zu sagen, wie ich betroffen war, wie jetzt Lothar de Maizière etwa sein Amt verloren hat. Nicht, weil ich mir irgendein Urteil anmaße, ob er schuldig oder nicht schuldig ist, sondern weil ich darüber betroffen bin, wie solche Vorgänge heute in der Öffentlichkeit erledigt werden. Es wird ja nur geprüft und gesagt, war er hier also irgendwo ein Informant? Ich weiß, dass die Oberkirchenräte, die 40 Jahre in diesem totalitären System gearbeitet haben, natürlich hier und da ihre Kontakte haben müssen. Die Kernfrage ist für mich, hat er einen ans Messer geliefert? Dann ist er schuldig. Oder hat er seine Kontakte nur benutzt, um bedrohten Menschen zu helfen? Die Frage ist überhaupt nicht diskutiert worden. Was hat er gemacht? Das ist die Kernfrage. Für mich ist das nicht wichtig, war einer in der Partei im Dritten Reich. Was hat er gemacht? Hat er gejubelt? Oder hat er Menschen beigestanden und ihnen geholfen? Ich glaube, das ist das Tragische in unserem Volk, dass wir Menschen viel zu schnell heute in der Öffentlichkeit abschießen. Und das sind alles Dinge, wo wir auch untereinander sensibler werden müssen, wenn wir Vorgänge beurteilen, dass einer uns immer wieder zur Sachlichkeit zurückholt. Die Medien, die verführen uns heute zur Leidenschaft. Und da werden wir alle so normiert, dass das ganze deutsche Volk heute so redet. Es wäre für die Medien ein kleines, das kann ich mir vorstellen, dass wir wie die Palästinenser dem Hussein zujubeln. Und die Medien informieren uns anders, dann jubeln wir eben in die andere Richtung. Sie sehen das ja immer, wenn Sie diese aufgepeitschten Massen in Teheran gesehen haben. Wir sind ja sehr beeinflussbar durch diese Dinge. Wir müssen aufpassen, dass wir uns nicht durch trügerische Meinungen herumwerfen lassen, sondern dass wir eine eigene Meinung bilden in wesentlichen Fragen unseres Lebens und nicht einfach bloß bestimmt sind von dem, was gerade alle Welt sagt. Und dann in allen Stücken zu dem hinwachsen, der das Haupt ist. Wachstum im Glauben, das ist jetzt auch noch ein wichtiger Punkt, ist nicht ein immer größer werden. Ich habe mir das früher auch vorgestellt, wenn ich einmal wachse, dann werde ich immer besser, immer vollkommener, immer mitreißender. Stimmt nicht. Vor ein paar Tagen ein Gemeindeblatt gelesen, wo da einer schrieb, ich weiß nicht, wie oft das Wort vorkam, es war richtig stark. Was wir erlebt haben, war stark und das war stark und alles ist stark. Das, was Paulus meint, ist, wir werden immer abhängiger von Christus. Wir wachsen immer mehr zu Christus hin. Und das mag sogar sein, dass wir äußerlich immer ohnmächtiger werden, aber immer mehr bedürftig nach Christus. Der David hat zum Beispiel gesagt, ich will immer schwächer werden. Ich will niedriger werden, hat er gesagt, als er die Bundeslade nach Jerusalem hereingeführt hat. Er wollte nicht größer sein. Es ist ein ganz falsches Denken, wenn man meint, man müsse heute das irgendwo vor der Welt imponieren machen. Ich will auf Christus hinwachsen. Christus soll in mir immer stärker zum Zug kommen, in all meinen Gedanken zum Siege kommen, in mich mehr durchdringen. Das ist das Wachstum. In Wort und Werk und allem Wesen sei Jesus und sonst nichts zu lesen. Darum gehört für uns auch das Kreuz und das Leiden zum Wachsen. Weil wir ja nur dadurch oft wachsen, dass uns der Herr Schweres auferlegt. Und lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Das ist eine tolle Paulus-Formulierung. Wenn ich wahrhaftig bin, dann sage ich einem anderen ins Gesicht, was ich denke, mit ganz spitzer, scharfer Zunge. Ich sage, Sie sind der größte Esel, der über diese Welt gelaufen ist. Nicht? Da bin ich wahrhaftig, aber nicht in der Liebe. Wenn ich einem sage, das hast du falsch gemacht, bin ich wahrhaftig, aber nicht in der Liebe. Lasst uns wahrhaftig sein in der Liebe. Eigentlich hebt sich das auf. Und er meint nicht diese verkrampfte Liebe, sondern die, die den anderen wirklich sucht. Dass das in einer Gemeinde Platz haben muss. Wahrhaftig in der Liebe. Wir hatten ja letztes Mal viel über den Umgang miteinander. Aber hier noch einmal. Und dann sagt er, von Christus aus wächst der ganze Leib zusammen. Und einer hängt am anderen. Ich möchte noch einmal das sagen, was ich letztes Mal gesagt habe. Manchmal tut mir es weh, wenn Sie nicht verstehen, warum ich so drauf dringe, dass wir etwa auch mit dem Grüßen auf andere zugehen, das packen müssen. Weil wir einfach schuldig werden an den anderen. Und es geht im Gottesdienst nicht, dass Sie Ehepaare unterhalten. Das können Sie daheim tun, haben Sie viel Zeit. Aber Sie müssen sich um die anderen kümmern. Ich verlange nicht, dass Sie sich getrennt setzen. Aber Sie müssen gucken, wer in Ihrer Nähe von Ihnen Zuwendung braucht. Und wenn wir schon die Unruhe im Gottesdienst machen. Ich kann das meinen jungen Leuten im Jugendkreis leider schlecht beibringen. Die erzählen sich ihre neuesten Neuigkeiten. Aber das ist ja, da oben sitzen immer auf der Empore ein paar junge Leute, die völlig einsam sind. Und das ist so schwer. Und die werden nie in die Gemeinschaft hineingenommen, wenn wir uns nicht einmal bequemen und sagen, den kenne ich nicht. Ich will einfach was nett sein. Und dann möchte ich mal hoffen, dass da eine Brücke sich ergibt. Und dann will ich sehen, wie ich dem anderen Menschen dienen kann. Und es gibt viele Leute, denen wir dann auch nichts geben können. Es gibt auch Leute, die uns ausnützen wollen. Das macht aber nichts aus, sondern der ganze Leib Christi kann sich doch nur entfalten, wenn wir auch dem anderen die Möglichkeit geben, Kontakt zu finden. Und das ist doch nur der erste Anfang. Wir müssen auch überlegen, wen können wir einmal einladen, mitnehmen. Wem können wir Raum geben? Familien, die kleine Kinder haben, können Weihnachten niemand einladen. Aber es gibt dann auch wieder Zeiten, wo man sagt, doch, da hat mir Gott etwas vor die Füße gelegt. Und dann feiern wir eben miteinander, weil das bei uns geht und so weiter. Und das ist dann auf einmal schön, wenn der Leib Christi zusammenwächst. Ich danke auch all denen, die das benutzen mit den Wanderungen und sonstigen Möglichkeiten. Aber es gibt noch viel zu tun, weil der Leib Christi durch viel Äußerliches auch zusammenwächst und weil wir einander dann diesen Dienst tun können, der geistlichen Gemeinschaft. Ich glaube, es war ganz praktisch, dass wir es gesehen haben, wie Paulus das sieht. Es ist eine Fülle drin. Ich habe es eigentlich an ein paar Stellen ausführlicher machen wollen, aber ich denke, es ist deutlich geworden, wie die Ämter, die Gaben verschieden sind und wie die Gaben einander bedingen und wie das der Reichtum der Gemeinde ist. Wir haben leider, leider in der Kirchengeschichte eine verhängnisvolle Entwicklung gehabt, dass diese Ämter zu Autoritäten wurden. Und das Amt, mit P geschrieben, das Amt, das war dann so stark, dass der andere war der Laie, der war dann hinauskatapultiert. Wo steht das eigentlich in der Bibel, der Laie? Das ist doch auch ein Geistlicher. Und das heißt die Geistlichen. Und die Geistlichen sind doch die Laien. Die müssen auch den Gnadengaben des Geistes haben. Geistesgaben. Wo sind die? Völlig falsche, unsinnige Denkweise. Und auf einmal wird die Konfession viel wichtiger. Wenn wir nicht dieses wirklich wieder zurückgewinnen und sagen, wir wollen jetzt keine Bilderstürmer sein, aber das Biblische doch behalten, dass die Gaben verschieden sind, und dann unterscheiden wir nur nach Funktionen. Darf ich es im Fremden mal sagen? Wir unterscheiden nach Funktionen. Der macht das. Es hat keinen Wert, wenn 400 in die Kasse machen wollen. Es muss ja bei einer machen, das Amt, der hat die Funktion. Der wird dafür abgestellt. Und so gibt es Funktionen, die wir verteilen und sagen, das sind die Leute, die berufen wir in ein Leitungsamt und die berufen wir dorthin. Und es war für den Paulus nur wichtig, dass diese Ämter in ihren Funktionen möglichst harmonisch zusammenarbeiten. Und das ist ein ganz rationeller Gesichtspunkt. Und das ist eigentlich fast ein moderner Begriff. Und da gibt es nur die Frage, wie können wir zweckmäßig Dinge organisieren, damit sie reibungslos gehen. Irgendwelchen Anspruch oder gar ein hierarchischer Anspruch, dass da einer dann von oben runter diktiert, den finden wir hier bei Paulus nicht. Und ich meine auch, er sei weithin entbehrlich. Denn sobald wir diese Ämter haben, haben wir sofort die konfessionelle Trennung. Und dann kommt auf einmal die Frage, die Kirche. Und dann auf einmal wird die Kirche in ihrer Heilsbedeutung betont. Statt dass wir einander auch in einer Verschiedenartigkeit achten. Es gibt Ämter, die gehören mehr zur Ortsgemeinde und es gibt Ämter, die sind mehr übergreifend. Der Dienst des reisenden Evangelisten, wie ich ihn einmal nennen will, der von Ort zu Ort geht, das ist ein übergemeindlicher Dienst, während der Hirtenlehrer mehr sesshaft an einem Ort bleibt und die Gemeinde zum Wachsen und zum Aufbauen bringt.